Die Geschichte Sauls beginnt hoffnungsvoll, ein von Gott eingesetzter König, der das Volk von seinen Feinden befreit. Doch gerade im Umgang mit Erfolg und Macht zeigt sich, was im Inneren eines Menschen lebt. Die Auseinandersetzungen mit den Philistern liegen offen, ob ein Herrscher wirklich für Gottes Reich lebt oder im Namen Gottes doch nur sich selbst aufbaut. In Sauls Verhalten spiegeln sich Gefahren, die auch für geistliche Leiter und für jede örtliche Gemeinde bis heute aktuell sind. Gott sucht kein menschliches Königtum innerhalb seines Reiches. Saul stand an einem Ort, den Gott selbst geschaffen hatte, das Volk Israel war durch Samuels Dienst zu einem neuen Abschnitt geführt worden, in dem Gott auf der Erde sein Königreich sichtbar machen wollte. Samuel hatte dem Volk das Recht des Königtums erklärt und es vor den Herrn gelegt, wie es heißt, und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königtums und schrieb es in ein Buch und legte es vor den Herrn nieder. Damit war klar, das Königtum gehörte nicht Saul, es gehörte Gott. Doch gerade innerhalb dieser von Gott gesetzten Ordnung begann Saul, seinen eigenen Raum zu suchen. Er bewegte sich im Rahmen des Königreiches Gottes, benutzte aber diesen Rahmen, um seine persönliche Stellung zu sichern. Das war keine offene Rebellion gegen Gott, sondern eine viel subtilere Bewegung, nicht aus dem Reich Gottes herauszugehen, sondern sich darin eine eigene Mitte zu schaffen. Wie wir sehen werden, war Samuels Absicht, im Einklang mit dem Herzen Gottes, das Königreich Gottes auf der Erde zu bauen. Sauls Absicht bewegte sich in einem völlig anderen Bereich. Er wollte sich innerhalb des Königreiches Gottes eine eigene Monarchie aufbauen. Saul meinte, es sei möglich, eine solche eigene Monarchie zu haben, tatsächlich war das nicht möglich. Gott hatte keinerlei Absicht, irgendetwas für Saul zu bauen. Hier liegt eine feine, aber entscheidende Unterscheidung. Es gibt Dienst, der Gott nutzt, um das eigene Werk zu stärken, und es gibt Dienst, in dem der Mensch sich von Gott nutzen lässt, damit Christus sichtbar wird. Saul stellte sich in die Opferhandlung, die Gott eigentlich Samuel anvertraut hatte. Damit überschrieb er Gottes Ordnung mit seinem Bedürfnis nach Kontrolle. Nach außen diente er Gott, innerlich aber verschob sich der Schwerpunkt von Gottes Königreich zu Sauls Monarchie. In der Geschichte der Gemeinde kehrt dieses Muster immer wieder. Leiter stehen in einem Werk, das Gott begonnen hat, aber der innere Schwerpunkt versetzt sich unmerklich vom Aufbau des Leibes Christi zur Stabilisierung der eigenen Position, Gruppe oder Tradition. Paulus erinnert daran, dass der Weg in Christus überall derselbe ist, der wird euch Wege erinnern, die in Christus sind, so wie ich sie überall in jeder Gemeinde lehre. Der Leib Christi bleibt eins, und alle örtlichen Gemeinden sind verschieden in ihrer Praxis, aber eins in Leben, Natur und Zeugnis. Woran wird sichtbar, ob in einer Situation das Reich Gottes oder eine menschliche Monarchie gebaut wird? Nicht an der Größe der Arbeit und nicht an der Intensität der Aktivität, sondern daran, wer im Mittelpunkt steht und wer das letzte Wort hat. Wo Christus unterschwellig durch menschliche Autorität, Namen und Systeme ersetzt wird, dort verschiebt sich das Gewicht. Wohingegen alles auf den Aufbau des Leibes Christi und das Vorangehen des Königreiches Gottes ausgerichtet ist, wird der eine Herr geehrt, auch wenn Menschen dienen, leiten und entscheiden. Es ist tröstlich und zugleich klärend zu sehen, Gott hat keine Absicht, ein Reich für Einzelne zu bauen, er sucht Raum für seinen Sohn. Wer dies erkennt, kann entspannt und frei dienen, ohne sich selbst sichern zu müssen. Und selbst wenn Strukturen und Menschen dazu neigen, kleine Monarchien zu errichten, bleibt Christus der König. Die Einladung besteht darin, innerlich dorthin zurückzukehren, wo er wieder die Mitte wird, im eigenen Herzen, in der Gemeinschaft der Glaubenden und im verborgenen Motiv jedes Dienstes. Und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königtums und schrieb es in ein Buch und legte es vor den Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk, jeden in sein Haus. Deswegen habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein im Herrn geliebtes und treues Kind ist, der wird euch Wege erinnern, die in Christus sind, so wie ich sie überall in jeder Gemeinde lehre. Wenn der Blick auf Christus als Mitte des Reiches Gottes erneuert wird, verlieren persönliche Reiche ihren Glanz. Dann wächst eine stille Freiheit, zu dienen, ohne sich selbst aufzubauen, zu leiten, ohne sich festzuhalten, zu wirken, ohne das Ergebnis zu besitzen. In dieser Haltung wird der Leib Christi aufgerichtet, und Gott gewinnt auf der Erde den Raum, den er sucht. Ungehorsam entlarvt verborgene Motive. Sauls Ungehorsam in der Opferfrage wirkt auf den ersten Blick beinahe verständlich. Das Volk war unruhig, die Philister standen bereit, Samuel ließ auf sich warten. In dieser angespannten Lage nahm Saul das Opfer selbst in die Hand. Doch die Schrift deutet diesen Schritt anders, als unsere menschliche Sympathie es tun würde. Samuel spricht zu ihm, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn nun hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt, nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Die Situation war äußerlich dringlich, innerlich aber offenbarte sich ein Herz, das bereit war, Gottes Weg beiseite zu schieben, sobald der eigene Einfluss gefährdet war. In diesem Krieg wurde deutlich, dass Saul beim Aufbau seiner Monarchie eigenmächtig handeln wollte. Sauls Ungehorsam, den Samuel beobachtete, zeigte, dass er Gott aufgegeben hatte. In seinem ersten Sieg verhielt Saul sich vor den Augen des Volkes und vor dem Herrn sehr gut, doch in seinem zweiten Sieg war er ungehorsam und gab Gott tatsächlich auf. Saul verschleierte seinen Ungehorsam mit frommen Begründungen. Er verwies auf die Zerstreuung des Volkes, die Verspätung Samuels und die Bedrohung durch die Philister. Ungehorsam verkleidet sich nicht selten als verantwortliches Handeln. Doch Gott sieht nicht zuerst die äußere Dringlichkeit, sondern die innere Treue. Sauls Schritt war nicht nur eine regelwidrige Opferhandlung, er war ein Zugriff auf eine Stellung, die Gott einem anderen gegeben hatte. In diesem Zugriff wurde sichtbar, dass er Gottes Ordnung usurpieren wollte, um seine eigene Monarchie zu stabilisieren. Darum hatte sein kleiner Ungehorsam so weitreichende Folgen, sein Königtum wurde verworfen und auf einen Mann nach Gottes Herzen übertragen. Auch in der Geschichte der Gemeinde und im persönlichen Dienst lassen sich solche feinen Verschiebungen erkennen. Es beginnt oft mit vermeintlich geringfügigen Abweichungen, die man sich erlaubt, weil die Lage schwierig oder die Verantwortung groß ist. Eine Praxis, die der Schrift widerspricht, wird mit Notsituationen entschuldigt, ein Schritt über die eigene Zuständigkeit hinaus wird mit Effektivität begründet. Doch im Licht Gottes werden diese Bewegungen durchsichtig, sie offenbaren, ob Christus wirklich Herr bleibt oder ob das eigene Werk, der Einflusskreis, eine bestimmte Lehre oder Struktur ins Zentrum rückt. Der Heilige Geist nutzt gerade solche Situationen, um Motive ans Licht zu bringen. Er tut das nicht, um zu zerstören, sondern um zurückzurufen, weg von der verdeckten Selbstbehauptung hin zur einfachen Ausrichtung auf den Herrn. Es ist heilsam, den Ernst kleinen Ungehorsams nicht als Drohung, sondern als Schutz zu verstehen. Gott lässt nicht zu, dass sich eine verborgene Selbstherrschaft im Mantel geistlicher Verantwortung unbemerkt verfestigt. So wie Samuel Sauls Handeln klar beim Namen nannte, so gebraucht Gott heute sein Wort, das ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Wo er aufdeckt, bewahrt er zugleich vor Wegen, die uns unter einem frommen Vorzeichen von ihm wegführen. In dieser Klarheit liegt Ermutigung, kein ehrliches Herz muss sich fürchten, entlarvt zu werden. Wo wir bereit sind, uns korrigieren zu lassen, wird jeder aufgedeckte falsche Schritt zum Neubeginn, und kleine Wege des Gehorsams werden zu stillen Zeichen dafür, dass Christus wirklich König sein darf. Da sprach Samuel zu Saul, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn nun hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt, nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, weil du nicht gehalten hast, was der Herr dir geboten hat. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn Ungehorsam als Spiegel für verborgene Motive verstanden wird, verwandelt sich das Erschrecken über Sauls Geschichte in eine Einladung zur inneren Ehrlichkeit. In dieser Ehrlichkeit wächst Vertrauen, Gott verwirft nicht den, der sich von ihm zurechtbringen lässt, sondern er festigt die, deren Herz sich immer wieder neu an seinem Wort ausrichtet. Gottes Rettung bleibt größer als menschliche Fehler. Während Sauls Ungehorsam schwer wog, blieb Israel nicht schutzlos in der Hand der Philister. Gott band sein Volk nicht an die inneren Verfassung seines Königs. In 1 Samuel 14 tritt Jonathan hervor, der anders handelt als sein Vater. Er sagt zu seinem Waffenträger, vielleicht wird der Herr für uns handeln, denn den Herrn kann nichts hindern, durch viele zu retten oder durch wenige. In diesem schlichten Vertrauen öffnet sich ein anderer Weg. Jonathan tritt nicht als Gegenspieler Sauls auf, sondern als einer, der sich unmittelbar auf Gott stützt. Und Gott antwortet, die Philister geraten in Verwirrung, sie bekämpfen einander, und es heißt, so rettete der Herr Israel an jenem Tag. Sauls Fehler sind real, doch die Handlungslinie Gottes läuft tiefer und weiter. Er und das ganze Volk, das bei ihm war, sammelten sich und zogen in die Schlacht. Da wandte sich das Schwert jedes Philisters gegen seinen Gefährten, und das Getümmel wurde sehr groß. Bemerkenswert ist, wie sehr Sauls unweise Entscheidungen das Volk belasten. Sein unbedachter Eid, niemand dürfe bis zum Abend essen, schwächt die Kämpfer und bringt sogar Jonathan in Lebensgefahr. Die Stimme des Volkes aber stellt sich schützend vor ihn und erkennt an, dass durch Jonathan eine Rettung Gottes geschehen ist. So wird selbst in einer verzerrten Ordnung deutlich, dass Gott sich Menschen bewahrt, durch die er handeln kann, und dass er sein Werk nicht an die Enge eines Einzelnen bindet. In neutestamentlichem Licht wird erkennbar, Christus bleibt der Herr seiner Gemeinde. Er baut sein Haus, er sammelt und stärkt seinen Leib, selbst wenn Strukturen krumm sind oder Leiter versagen. Der Apostel Paulus beschreibt die geistliche Auseinandersetzung so, dass die Gemeinde als ganzer Leib gerufen ist zu kämpfen gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, indem sie mit allem Gebet und Flehen zu jeder Zeit im Geist betet. Gottes Rettung ist größer als menschliche Fehlentscheidungen. In vielen Epochen der Kirchengeschichte haben autoritäre Muster, persönliche Monarchien und unweise Entscheidungen Gläubige bedrückt, Gemeinschaften gespalten und den Weg verengt. Und doch hat sich das Evangelium ausgebreitet, sind Menschen zu Christus gekommen, wurden Gemeinden gegründet und der Leib Christi aufgebaut. Das relativiert nicht die Schwere von Missbrauch und Versagen, aber es zeigt, dass der dreieine Gott sich nicht von unseren Grenzen fesseln lässt. Er findet Jonathans mitten in Sauls System, er wirkt Verwirrung im Lager der Feinde, er nutzt die Stimme des Volkes, um das zu schützen, was er geschenkt hat. Wer so auf Gott blickt, verzweifelt nicht an der Geschichte der Gemeinde, sondern lernt, das zarte, treue Handeln Gottes unter der Oberfläche zu entdecken. Darin liegt eine stille Ermutigung. Kein Versagen von Leitern, keine verengte Struktur und keine persönliche Enttäuschung hat das letzte Wort. Gottes Ziel bleibt der Aufbau des Leibes Christi und das Aufrichten seines Königreiches. Wenn er in Israel trotz Sauls Monarchiebestrebungen Rettung schafft, dann ist er auch heute fähig, seine Gemeinde durch alle Wirrnisse hindurch zu bewahren. Diese Einsicht macht nicht gleichgültig gegenüber Unrecht, aber sie befreit von Bitterkeit und Resignation. Sie öffnet den Blick für den, der mitten in unvollkommenen Verhältnissen treu bleibt. Wer sich ihm anvertraut, findet Halt nicht in einer idealen Ordnung, sondern in dem Herrn, der seine Gemeinde auch durch zerbrochene Gefäße hindurchträgt und zu seinem Ziel führt. Und Jonathan sprach zu dem jungen Mann, der seine Waffen trug, komm, lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen, vielleicht wird der Herr für uns handeln, denn den Herrn kann nichts hindern, durch viele zu retten oder durch wenige. So rettete der Herr Israel an jenem Tag und der Kampf zog sich hinüber nach Befaven. Wenn Gottes Handeln größer gesehen wird als menschliche Fehlentscheidungen, entsteht eine leise Hoffnung, die standhält. Enttäuschungen über Leiter und Strukturen verlieren nicht ihr Gewicht, aber sie verlieren die Macht, den Blick auf Christus zu verdunkeln. In dieser Hoffnung kann die Gemeinde als ganzer Leib weitergehen, betend, vertrauend und Schritt für Schritt erfahren, dass der Herr sein Volk nicht loslässt. Herr Jesus Christus, du König inmitten deines Volkes, danke, dass du dein Reich baust, auch wenn Menschen versagen und eigene Wege gehen. Reinige unsere Herzen von allem, was nach eigener Ehre sucht, und richte unseren Blick neu auf dich, damit du allein in deiner Gemeinde groß gemacht wirst. Stärke alle, die unter falschen Strukturen leiden, durch deinen Geist, und bewahre deinen Leib in der Einheit des Glaubens und in der Liebe. Lass uns in aller Schwachheit erfahren, dass du deine Gemeinde behütest und dein gutes Werk zu deinem Ziel führst. Dir gehört das Reich und die Herrlichkeit, jetzt und für immer. Amen.